Ja, Gewerkschaften und Genossenschaften, das ist jetzt so, natürlich dafür bin ich so ein Stück weit dann auch prädestiniert, um es gleich auf den Punkt zu bringen. Gewerkschaften und Genossenschaften haben sich spätestens ab der Mitte des vergangenen Jahrhunderts weitgehend voneinander entfernt und nicht nur die negativen Erfahrungen aus der Gemeinwirtschaft hegen heute auch immer noch den Anschein, dass seitens der Gewerkschaften selbst eine Annäherung kaum und wenn da doch nur eher zögerlich betrieben wird. Das scheint zu verwundern. Zum einen sind die deutschen Genossenschaften Arbeitgeber für über 900.000, fast 1 Million Menschen mittlerweile. Zum anderen konnten Genossenschaften auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise ihre stabilisierende Rolle sichtbar unter Beweis stellen. Und aber auch seitens der Genossenschaftsverbände selbst wird auch wenig dafür getan, dass es eine Annäherung an die Gewerkschaften gibt. Gisela hat schon ausgeführt, was zur Historie. Ich will da mal so ein Stück weit mehr auf die Arbeiterbewegung dann noch eingehen. Kennzeichnend für die Genossenschaft die Hilfe zur Selbsthilfe, Zusammenschluss von Personen, gemeinsam aus einer Notlage heraus dann entsprechende Aufgaben zu übernehmen, die der Einzelne in seinem Umfeld gar nicht so bewerkstelligen kann. Entscheidend war dieser Selbsthilfegedanke, du hast schon erwähnt, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der andere ist Hermann Schulze-Delitzsch. Da muss ich jetzt nochmal einen Moment nochmal einhalten. Ich kann jedem nur empfehlen, der mal in Delitzsch ist, das neue Genossenschaftsmuseum oder das Genossenschaftsmuseum selbst ist nochmal neu renoviert worden oder nochmal anders umgestaltet worden. Und beide Gesellschaften, wir haben es, ich war seinerzeit im Kuratorium der Schulze-Delitzsch-Gesellschaft, wir haben es beide gemeinsam geschafft, dass wir nicht nur als nationales, sondern auch als internationales Welterbe der UNESCO jetzt angesehen sind, dass das geklappt hat. Das war ein Riesenaufwand über zwei Bundesländer hinweg. Das war auch das Gute an dieser Aktion seinerzeit. Aber es hat sehr, sehr viele Ressourcen gekostet und wir sind gemeinsam stolz darauf, dass wir die Genossenschaftsidee, die sicherlich andere Ursprünge hat, du hast Robert Owen erwähnt, Fourier, es gibt viele, viele mehr, aber die beiden, Raiffeisen und Delitzsch, waren die beiden, die es halt in Deutschland, ich sage mal, dann gefördert haben. Und es war im letzten Jahr, war das Raiffeisenjahr, das ist wieder sehr groß gefeiert worden. Insofern, 2012 war das Jahr der Genossenschaften. Auch das war wieder, ich sage mal, die Rechtsform, die hervorgehoben wurde. Die Rechtsform steht im Licht der Öffentlichkeit, aber ich habe immer noch so ein Stück weit Gefühl, es wird viel zu wenig draus gemacht, insbesondere was jetzt auch im gewerkschaftlichen Kontext ist. Um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, die Wohnungsgenossenschaften von Arbeitern getragen, im Wesentlichen aber auch Genossenschaften im Konsumbereich, das hast du angesprochen. Und beide sollte man mal kurz gemeinsam betrachten, weil beide grundlegend sind für den weiteren Umgang der Gewerkschaften mit der Rechtsform. Die Konsumgenossenschaften, das waren eigentlich diejenigen, die den Gewerkschaftsmitgliedern seinerzeit dann eine Beschäftigung geboten haben, wenn die aufgrund ihrer gewerkschaftlichen oder politischen Aktivitäten entsprechend missliebig geworden sind. Und die Konsumgenossenschaften hatten seinerzeit in der Weimarer Republik zur Blüte rund 1400 Einzelgenossenschaften. Später, hast du auch schon gesagt, wurden sie im Nationalsozialismus zerstört, gleichgeschaltet. Heute zählen wir ganze 24 Konsumgenossenschaften. 24, die größte war die Coop in Kiel gewesen, die mittlerweile auch, ich sag mal, von den Großhandelsorganisationen, den genossenschaftlichen Großhandelsorganisationen, Rewe, Edeka, das sind ja die beiden, dann quasi übernommen wurde und jetzt sich nur noch auf reine Verwaltungstätigkeiten beschränkt. Und die kleinen Konsumgenossenschaften, genau die, die jetzt wieder gegründet worden sind, die jetzt, ich sag mal, ich will nicht sagen, einen Dorfladencharakter haben, aber doch kleine und Kleinstbetriebe sind. 24 Stück, die eigentliche oder die große Genossenschaftsstatistik weist sie mittlerweile gar nicht mehr aus, sondern führt sie unter den gewerblichen Genossenschaften. Gut, dann im Wohnungsbaubereich hier die spontane Selbsthilfe von Arbeitslosen, von Bauarbeitern, von Architekten. Theoretische Programme der Gewerkschaften gab es, aber in diesen Anfängen auch noch nicht und vielfach scheiterte auch diese Bautätigkeit wiederum aufgrund der mangelnden Kapitalausstattung. Und dann gab es in den 20er Jahren die sogenannte Bauhüttenbewegung. Die Bauhüttenbewegung, allerdings keine genossenschaftliche Rechtsform mehr, die hat quasi ausgeholfen und die Bauprojekte, die bei den Genossenschaften jetzt nicht mehr durchgeführt worden konnten, hat sie zu Ende geführt. Gesellschafter waren seinerzeit Gewerkschaften, Kommunen, aber auch andere Genossenschaften. Dann kam es weitere, gemeinwirtschaftliche Elemente mit der Volksfürsorge beispielsweise und mit der Arbeiterbank, die dann halt wohnungswirtschaftliche Aktivitäten dann gefördert haben. 1922 der Deutsche Baugewerkschaftsbund, 2 Jahre später die Deutsche Wohnungsfürsorge AG für Beamte, Angestellte und Arbeiter und den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund für die Weichen, der dann die Weichen gestellt hat für die gewerkschaftseigene und gemeinwirtschaftliche Wohnungswirtschaft. Aber auch wie die Konsumgenossenschaft, auch die Wohnungsgenossenschaften, die Gleichschaltung im Nationalsozialismus hat eine weitere Ausbreitung dann unterbunden. Die Wohnungsunternehmen wurden enteignet und seinerzeit unter dem Namen Neue Heimat umfirmiert. Neue Heimat umfirmiert. Das heißt aber auch, das wohnungswirtschaftliche Engagement der Gewerkschaften hat schon vor dem Zweiten Weltkrieg sein Ende gefunden. Ja, das heißt, alles das, was später über Neue Heimat diese Skandale ausgelöst hat, waren alles keine Genossenschaften mehr, das waren richtige kapitalistische Aktiengesellschaften gewesen. Das Gleiche kann man auch sagen für die Konsumgenossenschaften. Die Konsumgenossenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es, um diesen klammen Konsumgenossenschaften dann wieder auf die Beine zu helfen, gab es ein gewerkschaftliches Engagement über die Bank für Gemeinwirtschaft. So kann man das vielleicht kurz zusammenfassen, weil die Genossenschaften hatten Spareinrichtungen gehabt. Diese Spareinrichtungen, wo die Mitglieder dann quasi Spareinlagen leisten konnten, die waren von den Nationalsozialisten verboten worden und die Bank für Gemeinwirtschaft, die ermöglichte dann seinerzeit eine günstige Kapitalbeschaffung. Aber die Rechnung ging soweit auch wiederum nicht auf, weil die Konsumgenossenschaften dann unter chronischem Kapitalmangel gelitten haben und dann Eigenmittel kaum noch aufbringen konnten. So ist dann halt auch die Macht der Konsumgenossenschaften wieder geschwunden. Und dann ist aus der BFG später eine Gewerkschaftsbank geworden, die, und das muss man aber allerdings jetzt auch sagen, das will ich auch nicht verhöhnen, die bis Anfang der 80er Jahre, der 1980er Jahre, dann den Beweis antrat, dass eine Bank auch sehr wohl im gemeinlosen Interesse betrieben werden kann und erfolgreich auch betrieben werden kann. Gut, als Zwischenfazit kann man vielleicht mal ziehen, die Wurzeln der Gemeinwirtschaft liegen in der genossenschaftlichen Selbsthilfe, aber diese Wurzeln haben sich längst gelöst, nachdem der Selbsthilfegedanke dann überlagert wurde von höheren Interessen im Rahmen einer Gemeinwohlökonomie, welche dann nicht zuletzt dann halt ja auch die unternehmerische Tätigkeit der Gewerkschaften dann insgesamt in eine starke Kritik gebracht hat und sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass Gewerkschafter den Genossenschaftern bis heute vielfach skeptisch entgegenstehen. Ja, muss man so sagen, das ganze Thema ist gewerkschaftlich nicht aufbearbeitet und man will es auch nicht aufarbeiten, das sage ich auch hier ganz offen. Ja, auch wenn ich mich da irgendwo in die Nesseln setze, das ist einfach so, da geht man nicht dran. Gut, jetzt, wenn man die traditionellen Sektoren sich heute betrachtet, das haben wir zum einen die Kreditgenossenschaften, die Volksbanken, die Sparda-Banken, die Raiffeisenbanken, das ist der stärkste Sektor mit 18,5 Millionen Mitgliedern. Die meisten wissen gar nicht, dass sie Mitglied in der Volksbank sind. Ja. Die haben natürlich das Problem, dass sie mittlerweile im kapitalistischen Wettbewerb und insbesondere dann halt auch mit den Sparkassen, die haben das gleiche Problem, und den Privatbanken dann halt in der Regulierung gedrängt werden, dass sie als kleines Institut mit weniger risikobehafteten Geschäften, kann man sagen, zumindest für den Großteil der Genossenschaften, der Kreditgenossenschaften, einfach Ressourcen vorhalten müssen, die sie gar nicht haben. Insofern wird es immer teurer und insofern ist der Zwang zur Fusion ganz einfach da. Das heißt, es gibt immer weniger Genossenschaften, die Mitgliederzahlen steigen aber kontinuierlich. Der zweite Sektor, dann die Landwirtschaft, auch dort, der Trend geht dahin, immer größere Flächen, nur die Menge macht es, ja, die werden relativ kleiner. Die Wohnungsgenossenschaften mit knapp 2000 in Deutschland bleiben konstant, aber richtige neue Wohnungsgenossenschaften werden nicht gegründet. Das sind eher Bauherrenmodelle, Selbsthilfemodelle, das heißt ein alternatives Wohnen, was du schon dargestellt hast, auch in deinen Bildern. Das ist eher der Trend. Eine klassische Wohnungsbaugenossenschaft wird so heute gar nicht mehr gegründet oder ist eine Seltenheit. Das andere, die gewerblichen Genossenschaften, der Riesensektor, ich habe schon gesagt, die Konsumgenossenschaften gehören dazu, die ganzen Einkaufsverbände, die Rewes, die Edekas, die Dachdecker, die Maler, die Metzger, alle sind ja in einem Einkaufsverbund, die haben mittlerweile das Problem, dass sie sich mit dem Kartellrecht auseinandersetzen müssen, das ist das große Thema bei den gewerblichen Genossenschaften, ja. Aber wenn man sieht, der Interessenvertreter, der Mittelstandsverbund, da sind auch andere Rechtsformen drin und das ist ein klares kapitalistisches Interesse, was da dahinter steckt. Ja. Die Statistik ist nicht immer trennscharf von den Genossenschaften. Wir haben mittlerweile 7.800, wir hatten mal über 8.000. Ja. Hängt damit zusammen, dass wir viele Energiegenossenschaften gegründet haben. Warum haben wir sie gegründet? Weil es einfach Subventionen dafür gab. Das darf man ja auch nicht verhöhnen. Ja. Also der Förderauftrag ist damit, attraktiv geworden, weil man Subventionen mitnehmen konnte. Und jetzt, wo die Subventionen nicht mehr in dem Maße fließen, gibt es auch weniger Genossenschaften, weil die Förderaufträge auf dem Prüfstand stehen. Ansonsten, ein Comeback würde ich mal jetzt nicht sehen, ja, sondern eher wieder einen Rückgang. Und wir haben insgesamt wenn man ganz Europa betrachtet, haben wir 250.000 Genossenschaften. Ja? Davon haben wir ganze 8.000, noch nicht mal mehr in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland, dieser Fördergedanke, du hast es angesprochen, der Fördergedanke immer im Vordergrund steht mit der wirtschaftlichen Förderung. Das ist anders als in Italien, das ist anders als in südeuropäischen Ländern. Wir haben immer einen wirtschaftlichen Förderauftrag, zumindest bis 2006, wo es zur Novelle kam, dass man auch, kulturelle und soziale Belange damit, befriedigen kann und die Rechtsform dafür auch nutzen kann. Aber die wirtschaftliche Förderung dominiert, das heißt, eine Genossenschaft mit einem auskömmlichen Wirtschaften, so nenne ich sie mal, kann, wenn sie erfolgreich für die Mitgliederwirtschaft, für ihre Mitglieder wirtschaftet, dann auch, für die Allgemeinheit externe Effekte ausstrahlen. Aber das ist nicht ihr Förderauftrag. Es sei denn, er ist explizit in der Satzung so beschrieben, aber da haben wir die allerwenigsten davon. Ja, ist der, also die Mitgliederförderung, die im großen Fokus steht, die Gott sei Dank jetzt in der Novelle 2017 jetzt wieder, auf den Prüfstand dahingehend gekommen ist, dass der Prüfungsverband doch bitteschön auch den Förderauftrag mal mitzuprüfen hat. Das hat er die ganze Zeit schon machen müssen, hat es aber so, en passant geschickt umgangen. Das geht jetzt so nicht mehr. Herausforderungen, jetzt komme ich schon mal so ein Stück weit zurück auf die Gewerkschaften. Ich nenne mal drei. Die erste Herausforderung sind Krisenbetriebe. Krisenbetriebe, wo wir unter Umständen über eine Betriebsübernahme nachdenken können. Das könnte dann sich auch in einer genossenschaftlichen Rechtsform vollziehen. Dazu müssen wir aber auch erstmal, bei uns überlegen, wollen wir das? Die handelnden Akteure vor Ort, die handelnden Gewerkschaftsakteure, die handelnden Mitglieder, die Betriebsräte, die Arbeitnehmervertreter, die da eingebunden sind, wollen wir das? Können wir das? Schneiden wir uns da nicht ins eigene Fleisch? Selbst wenn das nämlich funktioniert, könnte es ja sein, und so waren die ein oder anderen Erfahrungen der 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrtausends, das hast du gesagt, aus der solidarischen Ökonomie, es könnte ja sein, dass dadurch die Beschäftigten dann halt zu Arbeitgebern selbst werden, ja, und sich dann selbst ausbeuten, Tarifverträge nicht mehr gelten können, etc. Da hat man Angst davor. Gleich muss ich auch zugeben, ja, Angst davor auch, Ressourcen da reinzustecken in so ein Projekt, das am Ende da nicht fliegt. Und da müssen wir als Gewerkschaften auch gar nicht dran schuld sein. Oder auch die Genossenschaftsverbände, mit denen wir es gemeinsam dann machen, konzipieren, müssen da auch nicht dran schuld sein. Was ich in meiner Praxis erlebe, und ich habe es ja, seit ich bei der IG Metall bin, seit 2007, nur mit Krisenunternehmen zu tun. Nun ja, da gibt es so viele Interessen seitens der Finanzierer, der Fördermittelgeber, der Kommunalpolitik, sodass, am Ende so ein Projekt trotzdem nicht zum Fliegen gerät. Und das ist natürlich hochgradig ärgerlich für alle Beteiligten und wirft ein schlechtes Licht, gerade auf diejenigen, die sich dafür so sehr engagiert haben und es dann doch nicht zum Ende bringen konnten. Selbst wenn sie unter Umständen da gar nichts dafür können. Das andere, was natürlich in so einer Situation immer da sein muss, ist ein Sanierungskonzept. Ja, ein Sanierungskonzept, das auch von einem Externen geprüft wurde, von einem Wirtschaftsprüfer oder einem sonstigen Experten. Das heißt, das Unternehmen muss sanierungsfähig sein. Ja, ansonsten wäre jedes gute Geld schlechthin hinterhergeschmissen. Ja, und Die Finanzierung muss stehen, das Geschäftsmodell muss stehen, der Businessplan muss stehen, der muss ja erarbeitet werden von den einzelnen Akteuren, von den Gründungsakteuren. Und das ist eine Riesenschwierigkeit, auch mit der Unterstützung der Verbände. Und Gott sei Dank sind die Genossenschaftsverbände mittlerweile in der Rolle, dass sie auch solche Initiativen fördern. Da muss man aber auch dazu sagen, die Genossenschaftsverbände bekommen ihre Verbandsbeiträge von den großen Genossenschaften. Ja? Und die großen Genossenschaften, die haben natürlich die Erwartungshaltung, dass möglichst viel für sie getan wird. Und die genossenschaftliche Solidarität ist in den Prüfungsverbänden jetzt nicht unbedingt so eine Monstranz, die jeden Tag gezeigt wird. Das muss man auch sehen. Ja? Aber, ich sag mal, stetiges Gießen hilft dem Pflänzchen zu wachsen. Ich sehe da zumindest in den letzten 5 Jahren eine deutliche Verbesserung auch über alle Genossenschaftsverbände hinweg. Das andere Thema, die Unternehmensnachfolge, die planbar ist. Ja? Die Bugwelle, die wir im Handwerk, im KMU-Bereich vor uns herschieben. Ja? Es ist nicht mehr so, dass im Handwerk der Altgeselle das florierende Gewerbe übernimmt. Ja? Es gibt ganz andere Lebensbiografien, ganz andere Erwartungshaltungen. Auch in mittelständischen Unternehmen muss nicht immer die Nachfolgegeneration jetzt in das Unternehmen eintreten. Die haben vielleicht ganz andere Vorstellungen. Da wäre es, denke ich, auch überlegenswert, die Belegschaft als Investor zumindest mal zu fragen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern so ein Gedanke muss sich langfristig entwickeln, ja, muss getragen werden, muss konzipiert werden, muss auch in der Belegschaft diskutiert werden. Ja, und das braucht alles seine Zeit. Und wenn ich mir jetzt Übergaben anschaue, gerade im Angestelltenbereich, in Berlin habt ihr da ganz gute Projekte dazu, das ging nicht von heute auf morgen, also 5 Jahre müssen wir da einkalkulieren. Ja? Also, und spätestens an den Kaufpreisvorstellungen, da hängt es dann. Ja? Und es ist im Angestellten- oder im Dienstleistungsbereich wieder sehr viel einfacher, da was zu machen, als jetzt in einem Unternehmen, in einem Betrieb, das jetzt ein sehr hohes Produktivkapital hat, ja? Also ein hohes Anlagevermögen, das finanziert werden muss. Ja? Dann wird der Kaufpreis ein ganz anderer sein. Das heißt, wir haben wieder die Finanzierungsfrage, die uns drängt. Und es wird dem einen oder anderen nicht erspart bleiben, sich da, ich sag mal, von seinem ersparten Eigenkapital dann halt auch einen wesentlichen Anteil dann halt ins Unternehmen zu legen. Und das wird er sich zweimal überlegen. Auch da gibt es aber gute Beispiele, wenige, die das Tageslicht noch scheuen. Und da müssen wir, denke ich, noch sehr viel mehr tun, um die zu befördern, um da gute Beispiele dann zu geben. Der dritte Punkt, mit dem will ich auch schließen, was können wir als Gewerkschaft noch machen? Das sind die Belegschaftsgenossenschaften. Und Belegschaftsgenossenschaften, da gibt es relativ wenige, die sind ganz überschaubar. Ich sage mal, wie gesagt, Statistiken gibt es ja in Deutschland gar nicht drüber. Ich vermute mal 10 in ganz Deutschland. Die meisten haben einen Förderauftrag, in dem sie sagen, nun ja, wir machen eine Förderung einer Energieanlage im Unternehmen. Was weiß ich? Ich sage mal, wir haben jetzt einen Industriebau, da muss das Licht ausgetauscht werden auf LED, weil ich sage mal, die alten Röhren, die sind viel zu teuer. Oder die Heizung oder die Lüftungsanlage. Das gehört nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens und zum anderen wird es gerne auf die lange Bank geschoben, weil das Geld nicht da ist. Und da könnte sich eine Belegschaftsgenossenschaft gründen, die dieses Projekt dann umsetzt. Ja, natürlich werden sich da auch entsprechende Partner bedienen müssen. Natürlich werden da auch Selbsthilfeleistungen in Anspruch genommen. Natürlich wollen wir auch, dass der Arbeitgeber da ein Stück weit sich beteiligt. Ja? Und wenn das alles klappt und diese Modelle gibt es, ja, dann wird oder gelingt es der Belegschaftsgenossenschaft, einen Überschuss zu erzielen. Aber dieser Überschuss, der wird nicht ausgeschüttet als Dividende, halte ich sowieso nichts davon. Also ich bin selbst Aufsichtsratsvorsitzender von der Wohnungsgenossenschaft noch im Hessischen. Ja, wir sind nicht besonders groß, aber wir haben noch nie Dividende ausgeschüttet. Wir investieren alles in unseren Bestand und fahren da seit Jahren gut. Also die reine Dividendenförderung ist kein Förderauftrag. Das ist auch bar jeder gesetzlichen Regelung, das muss man auch dazu sagen. Also Dividendengenossenschaften sieht das Gesetz so gar nicht vor. Der Förderauftrag wäre jetzt hier im konkreten Belegschaftsgenossenschaftsfall, dass die Belegschaft, die Genossenschaft dann Überschüsse erzielt, die aber den Mitgliedern zugutekommen. Beispielsweise über Betriebskindergarten, beispielsweise über ja, eine Pflegeleistung, eine Altenpflegeleistung oder eine Angehörigenpflege. Viele, viele Dinge sind denkbar und in diesen Genuss kommen dann halt die Mitglieder. Ja, das kann man aber auch weiterspinnen. Man könnte auch sagen, Wohnungsfrage, Werkswohnungen könnten so wieder ein Thema werden oder sollten wieder ein Thema werden. Ja? Vieles ist denkbar, vieles ist möglich, man muss es einfach konzipieren und umsetzen, aber Dreh- und Angelpunkt sind die Promotoren, sind die Motivatoren in den Betrieben, das können sicherlich auch Betriebsräte sein, aber ich will auch dazu sagen, so eine Idee kann genauso gut auch vom Arbeitgeber kommen und wenn wir möglichst viele beteiligen können und das ich sage mal, nicht von heute auf morgen, sondern dieses Pflänzchen, das sich da entwickelt, dann halt auch stetig befördern können, dann kann da auch eine gute Lösung dabei rumkommen, die dann aber auch publik gemacht werden muss. Und da können wir als Gewerkschaften, denke ich, in vielerlei Dingen da auch Unterstützung geben.